Podcast 2. Passage 2, am Mikrofon Bernhard Senn. Meines Wissens hatte kein Neger vor mir dieses kleine Schweizer Dorf betreten. Das schrieb der afroamerikanische Schriftsteller James Baldwin von seinem Aufenthalt in Leukerbad. Zwischen 1951 und 1953 hatte sich der bekannteste afroamerikanische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts dreimal in das Walliser Bergdorf zurückgezogen, um dort an seinem Roman »Go Tell It on the Mountain« zu arbeiten. Die Erfahrung war enorm, für die Dörfler ebenso wie für den Dichter. Ihre Begegnung wird zur Identitätsfrage, denn nie fühlte sich der vor 25 Jahren verstorbene Baldwin so schwarz wie in der Schweiz.
Wie ein Schaf in der Wüste, als James Baldwin die Schweiz besuchte. Von Rolf Herrmann und Michael Staufer.
Every artist in America is more or less isolated, more rather than less.
Jeder Künstler in Amerika ist mehr oder weniger isoliert, eher mehr als weniger. Und im Fall eines schwarzen Künstlers ist die Trennung doppelt gefährlich. Er ist von den Weißen definitiv getrennt. Und so steht er auch einem möglichen Publikum ferner, das ihn verstehen und ernähren könnte.
James Baldwin wurde am 2. August 1924 in Harlem, New York City, geboren. Am 1. Dezember 1987 starb er in Saint-Paul-de-Vence, Frankreich. James Baldwin war 5 Jahre älter als Martin Luther King und 37 Jahre älter als Barack Obama, der Baldwin im Vorfeld der Präsidentschaftswahl als einen seiner geistigen Väter bezeichnete.
Ja, ich würde mal das erste Mal sagen, hallo James, das freut mich, dich wieder einmal zu sehen, oder?
Hallo James, es freut mich, dich zu sehen. Oder? Das würde ich ihm sagen.
Sonst weiß ich nicht, was ich mal würde sagen.
So, spontan.
Und was ich noch in Erinnerung habe, er hat an dem Tag, an dem festen Donnerstag.
Es würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn James bei unserem Wiedersehen den wunderbaren Norweger-Pullover tragen würde.
Wunderbare Norweger-Pullover kauft.
Den Pullover hat er in unserem Sportgeschäft gekauft.
Er
stand ihm sehr gut. Den Pullover habe ich später in einem Film gesehen, den Sie hier über seinen Aufenthalt gemacht haben.
Lorenz Posser wurde am 31. März 1934 in Leukerbad, einem deutschsprachigen Dorf im Kanton Wallis, geboren. Dort lebt er noch heute. Er war 17 Jahre alt, als er James Baldwin kennenlernte.
Hey, hi. Hey, hey. Alors là, ça devient America. Hey, baby.
Also gut, ich mach's auf Amerikanisch.
How is life? How is life treating you?
Wie geht's dir?
How is life treating you?
Wie spielt dir das Leben mit?
C'est ironique, ça.
Eigentlich ironisch, bon. Ja. Ironisch ist es.
En français, bon, ben, écoute, je suis bien, ben, là, je reste très formel. Je suis bien content de te revoir, après tant d'années, après tout.
Auf Französisch würde ich sagen, da würde ich formell sein. Hör zu, ich würde sagen, ich freue mich, dich wiederzusehen. Nach so vielen Jahren, nach allem, nicht schlecht siehst du aus. Siehst gut aus.
Lucien Happersberger wurde am 30. September 1932 in Lausanne im Kanton Waadt geboren. Heute lebt er in Martigny, im französischsprachigen Teil des Kantons Wallis. Er war 18 Jahre alt, als er Baldwin kennenlernte. Happersberger und Baldwin blieben ein Leben lang miteinander befreundet. Ein Wunder.
Ich habe mit den ersten Essays versucht, mir über meine Realität klar zu werden. Ich habe versucht, die Dinge zu klären, die mich erschreckten und verblüfften, die mich verletzten. Im Grunde war das der erste Impuls. Ich wollte mich in diesem Chaos zurechtfinden.
Einen der ersten Essays schrieb James Baldwin in Leukerbad, fernab von seinem damaligen Wohnort Paris. Er hatte sich in das Bergdorf zurückgezogen, um seinen ersten Roman Go Tell It on the Mountain abzuschließen.
Meines Wissens hatte kein Neger vor mir dieses kleine Schweizer Dorf besucht. Bevor ich hinfuhr, hat man mir gesagt, dass ich wahrscheinlich für das Dorf eine Sehenswürdigkeit sein würde. Und daraus schloss ich, dass es Menschen meiner Hautfarbe in der Schweiz selten gab. Im Übrigen sind Städte außerhalb der Stadt sowieso immer so etwas wie eine Sehenswürdigkeit.
Baldwins Essay Stranger in the Village erschien im Oktober 1953 im Harper's Magazine. Zwei Jahre später wurde er als letzter von 11 Essays im berühmt gewordenen Band Notes of a Native Son abgedruckt. Im Dezember desselben Jahres weigerte sich Rosa Parks in Montgomery, Alabama, ihren Sitzplatz in einem Bus für einen Weißen zu räumen und verstieß damit gegen die damals in Bussen und Restaurants der Südstaaten geltende Rassentrennung.
Ich hätte es nicht für möglich gehalten, vielleicht weil ich Amerikaner bin, dass es irgendwo Menschen geben könnte, die noch nie einen Neger gesehen hatten. Das Dorf liegt zwar sehr hoch und etwas abgelegen, ist aber nur 4 Stunden von Mailand und 3 Stunden von Lausanne entfernt.
1963 erschien Ein Fremder im Dorf in Deutschland. Zusammen mit 10 weiteren Essays wurde er im Band mit dem Titel »Schwarz und Weiß« oder »Was es heißt, ein Amerikaner zu sein« herausgegeben. Ein Grund für die Publikation war die Tatsache, dass sich die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung in jenem Jahr auf ihrem Höhepunkt befand. Seite an Seite mit Martin Luther King marschierte James Baldwin Ende August nach Washington, D.C., wo King am 28. August seine Rede »I have a dream« hielt.
Ich finde es gut, dass Obama Präsident wurde, als Dunkler. Darüber würde sich sicher auch James Baldwin freuen. Ich würde sagen, dass wir das Happersberger zu verdanken haben, dass James Baldwin sich in Leukerbad aufgehalten hat.
Ich erinnere mich zum Beispiel, dass Jimmy und ich 1954 den Broadway entlang gingen. Auf dem Trottoir, im Zentrum Manhattans. Wir kamen aus einem Kino. Plötzlich waren wir von Polizisten eingekreist. Jimmy wurde gepackt und zu einer Eingangstür geschleift, ich zu einer anderen. Dort haben mich die Polizisten durchsucht, als wäre ich ein Schwerverbrecher. Keine Ahnung, was die wollten, außer mich einschüchtern. Und das nur, weil ich weiß war und Jimmy schwarz.
Wenn ich länger als 5 Minuten in der Sonne saß, kam bestimmt irgendein besonders mutiges Geschöpf zu mir und legte ängstlich seine Hand auf mein Haar, als fürchte es einen elektrischen Schlag, oder es legte seine Hand auf meine Hand und wunderte sich, dass die Farbe nicht abging. All dies hatte, das muss ich zugeben, den Charme echter Verwunderung und war gewiss ohne eine Spur absichtlicher Unfreundlichkeiten. Dennoch, nichts dabei ließ darauf schließen, dass man mich für ein menschliches Wesen hielt. Ich war einfach ein lebendes Wunder.
Das Reiseziel. Das Reiseziel. Als James Baldwin Leukerbad zum ersten Mal besuchte, war er 27 Jahre alt und galt als vielversprechender junger Schriftsteller. Zwischen 1951 und 1953 hielt er sich 3-mal in Leukerbad auf. Beim ersten Besuch wurde er von seinem Freund Lucien Happersberger begleitet, dessen Familie in Leukerbad eine kleine Wohnung besaß.
Ma famille avait l'appartement supérieur d'un chalet.
Meine Familie gehörte das obere Stockwerk eines Chalets. Seit Jahren hatte dort niemand mehr gewohnt. Ich habe Jimmy vorgeschlagen, sich eine Weile in der Wohnung aufzuhalten. Sein Problem war, dass er in Paris ständig ausging, aß, trank, was weiß ich. Aber er hat sich ständig beschwert. Es blieb ihm nämlich keine Zeit für die Arbeit, für das Schreiben. Das Leben hat ihn einfach mitgerissen und er ließ sich gerne mitreißen. Ich habe ihm von Leukerbad erzählt, dass man ihn dort in Ruhe lassen würde, dass er dort arbeiten könnte. Dass es dort niemanden gäbe, der mit ihm über Literatur und über Amerika sprechen könne oder wolle.
Jeder im Dorf kennt meinen Namen. Obwohl ihn kaum jemand benutzt, jeder weiß, dass ich aus Amerika komme, obwohl das anscheinend niemand richtig glauben kann. Schwarze kommen aus Afrika. Und jeder weiß, dass ich der Freund des Sohnes einer Frau bin, die hier geboren ist, und dass ich in deren Hütte wohne. Aber ich bin heute genauso ein Fremder wie am Tag meiner ersten Ankunft, und die Kinder rufen »Neger, Neger«, wenn ich durch die Straßen gehe.
Lorenz Posser machte damals eine Lehre als Spengler-Installateur. Er arbeitete im Geschäft seines Vaters. Die Berufsschule besuchte er in Visp. Wenn er abends von der Schule kam, musste er den Weg von Leuk nach Leukerbad zu Fuß zurücklegen. Der Betrieb der Schmalspurbahn, die tagsüber den Anschluss Leukerbads an das Haupttal sicherstellte, wurde nach 16 Uhr eingestellt. Possas Heimweg dauerte 2 Stunden. Im Winter, wenn alles mit Schnee bedeckt war, auch länger.
Ja, der Fremde im Dorf, weil früher ist ja praktisch niemand reingekommen im Winter.
Er war der Fremde im Dorf.
Der kommt aufs Mond, ja. Der Dunkel.
Weil früher kam ja praktisch niemand hierher. Und plötzlich kommt da einer.
Der ist mir speziell.
Und dann noch ein Dunkler.
Also riesengroße Augen.
Das war schon ein Fremder, doch.
Das ist ihm einfach geblieben.
Er hatte auch so riesengroße Augen. Das ist mir geblieben, diese Augen. Das war mein erster Eindruck. Und zum Schluss seiner Aufenthalte war ich mit ihm fast wie befreundet.
Alors après, ja, le contact avec les Schlemans, ça c'est la suite de notre histoire.
Die erste Kontaktaufnahme mit Leukerbad hat in einem Sommer stattgefunden. Jimmy wollte herausfinden, ob er es in Leukerbad aushalten würde. Und das hat ihm gefallen. Er war überzeugt, dass er hier gut arbeiten könnte. Und das hat er dann gemacht. Er hat in Leukerbad praktisch nur gearbeitet, bis auf die paar Gläser, die wir zusammen trinken gegangen sind, in den Leukerbader Bistros. Dort hat er getrunken und mit den Damen getanzt. Es hat überhaupt keine Probleme gegeben, keinen Streit. Alles war wunderbar, viel besser als an anderen Orten, als in Lausanne zum Beispiel. Wenn dort ein Schwarzer mit einer weißen Frau tanzte, hat das jedes Mal zu einem Streit geführt.
In Ein Fremder im Dorf beschreibt James Baldwin zum Beispiel das Verhalten der Leukerbadner Kinder.
Ich wusste es damals, dass sie nicht unfreundlich sein wollten, und ich weiß es heute. Aber ich muss es mir jedes Mal, wenn ich aus der Hütte trete, von Neuem sagen. Die Kinder, die Neger rufen, können unmöglich ahnen, was für ein Echo dieses Wort in mir auslöst. Sie sprudeln vor Ausgelassenheit, und den Kühneren schwillt vor Stolz die Brust, wenn ich stehen bleibe und mit ihnen spreche. Dennoch, es gibt Tage, da kann ich einfach nicht stehen bleiben und lächeln, da habe ich nicht das Herz, mit ihnen zu spielen. Dann murmle ich mürrisch vor mich hin und dasselbe, was ich schon auf den Straßen einer anderen Stadt gemurmelt habe, die diese Kinder nie gesehen haben, damals, als ich nicht größer war als diese Kinder hier. Your mother was a nigger.
Die Entfernung zwischen New York und Leukerbad beträgt 6.283 Kilometer. Während ihres ersten Aufenthalts in Leukerbad unternahmen Baldwin und Happersberger eine mehrstündige Wanderung, auf der Baldwin die Berge mit den Wolkenkratzern seiner Heimatstadt verglich. Am frühen Vormittag zogen sie los und stiegen den steilen Weg zum Gemmi-Pass hinauf. Von dort gingen sie weiter nach Kandersteg, überquerten einen weiteren Pass und gelangten ins Lötschental. Von dort wollten sie über die sogenannte Gizifurka, einen kleinen und steilen Pfad, nach Leukerbad zurückkehren.
Auf der anderen Seite der Gizifurka war alles gefroren. Dort kam die Sonne nicht hin. Es sah aus wie eine abschüssige Eiswüste, nur Eis und Fels. Ich musste Jimmy helfen, Schritt für Schritt. Er wäre sonst nicht vorwärts gekommen. Es war spät Nachmittag. Die Sonne war am Untergehen. Das Dorf lag in der Ferne vor uns. Die Gizifurka befindet sich im hintersten Teil des Tals, weit hinter Leukerbad. Und plötzlich hat die untergehende Sonne Jimmy mitten auf die Stirn getroffen und ihn geblendet. Er konnte nichts mehr sehen und er hat sich gefürchtet. Nicht vor der Sonne, aber vor dem Eis und weil es halt so steil war. Er ist auch ein, zweimal abgerutscht. Ich habe ihn an der Hand gehalten. Und da hat Jimmy zu sich selber gesagt, ich werde das überleben. Ich schaffe das. Und dieses Erlebnis hat mit irgendwas in der Bibel übereingestimmt. Ich kenne mich da nicht besonders aus. Auf alle Fälle, der Titel seines ersten Romans, Go Tell It on the Mountain, geht auf dieses Ereignis zurück, auf die Gizifurka.
Der Roman Geh und verkünde es vom Berge, wie er auf Deutsch heißt, machte Baldwin in Amerika schlagartig berühmt und zu einer der Schlüsselfiguren der Bürgerrechtsbewegung. Trotz hunderter Vorträge und Interviews verstand er sein Engagement jedoch weniger als das eines Wortführers, denn als das eines Zeitzeugen. Eine Aufgabe, die, wie er meinte, auch seine literarischen Vorbilder Dostojewski, Dickens, Proust und vor allem Henry James übernommen hatten.
Schwarz zu sein in diesem Land bedeutet, sich in permanenter Gefahr zu befinden. Die ganze Zeit. Und die Weißen behaupten, dass sie nicht wissen, was die Schwarzen durchmachen, aber sie wissen es. Sie wissen, was die Schwarzen durchmachen müssen, und das macht die Rolle des Künstlers in diesem Land so schwierig. Ankunft im Dorf.
Ankunft im Dorf. Anfang der 50er Jahre war Leukerbad im Winter wie ausgestorben. Die Touristen besuchten Leukerbad ausschließlich im Sommer. Erst mit dem Bau der Rheuma-Klinik 1961 und der Eröffnung der Wintersportanlagen auf der Torrentalb im Jahr 1971 begann der Aufstieg Leukerbads zu einem der wichtigsten Schweizer Wintertourismusziele.
Ja. Hier leben ungefähr 600 Menschen, alles Katholiken. Was ich daraus schließe, dass die katholische Kirche das ganze Jahr über geöffnet ist, während die protestantische Kapelle, die ein wenig abseits vom Dorf auf einem Hügel steht, nur im Sommer geöffnet ist, wenn die Touristen kommen. Es gibt 4 oder 5 Hotels, die im Winter alle geschlossen sind, und 4 oder 5 Bistros, von denen jedoch nur 2 in Betrieb sind. In diesen beiden ist nicht viel los, denn das Leben im Dorf erlischt offenbar gegen 9 oder 10 Uhr abends.
Ja, die Entwicklung, die wir hier erlebt
haben. Die Entwicklung, die wir hier erlebt haben, war gewaltig.
Hier praktisch im Winter nichts.
Damals, als Baldwin im Winter in Leukerbad war, war hier praktisch nichts los. Das Dorf ist in einen Winterschlaf verfallen. Es hat vielleicht einen Gast oder 2 Gäste gegeben.
Die einzige Attraktion des Dorfes, die die Touristensaison erklärlich macht, ist die heiße Quelle. Ein beunruhigend großer Teil dieser Touristen sind Krüppel oder Halbkrüppel. Sie kommen Jahr für Jahr wieder, gewöhnlich aus anderen Gegenden der Schweiz, um vom Brunnen zu trinken. In der Hochsaison verleiht das dem Dorf ein erschreckendes Air von Heiligkeit, als wäre es ein weniger bedeutendes Lucht.
Lorenz Posser wohnt unmittelbar am Leukerbadener Dorfplatz. 2 Stockwerke über dem Sportgeschäft, das er eröffnete und zusätzlich zum Spenglereibetrieb mit seinem Bruder leitete. Vom Balkon seiner Wohnung überblickt man das neu gestaltete Zentrum, wo das alte auf das neue Leukerbad trifft. Auf diesem Dorfplatz stand Lorenz Posser, als er Baldwin zum ersten Mal sah.
Das ist ungefähr so im Februar gsi. War nicht auf dem Dorfplatz war.
Und das war ungefähr im Februar. Ich bin auf dem Dorfplatz gestanden und plötzlich ist Lucien Happersberger, mein Kollege aus der Kindheit, erschienen. Er ist die Straße hochgekommen mit dem, ich sage es jetzt mit dem, das sagt man heute nicht mehr, der Neger.
Und der ist gekommen, das Dorf ist eingeschneit.
Wir sind zusammen die Straße hochgekommen, das Dorf war eingeschneit und natürlich ist der Dunkle in dieser weißen Landschaft umso mehr zur Geltung gekommen. Ich war auf dem Dorfplatz und habe ihn angeschaut. Ich habe zu mir gesagt, den muss ich wiedersehen. Und so habe ich am nächsten Tag auf ihn gewartet, bis er die Gasse heruntergekommen ist. Dann habe ich bemerkt, dass Lucien und James Baldwin im Hotel Alpina den Aperitif zu sich nehmen. Und ich habe dann zu mir gesagt, um Baldwin etwas besser kennenzulernen, muss ich wohl am Abend in die Alpina Bar gehen. Das war unser Treffpunkt. Dort konnte man ihn aus der Nähe anschauen. Wir haben dann Walzer getanzt und so. Er hat uns ausgelacht und gesagt, das sei doch kein Tanz. Daraufhin hat er uns seine rhythmischen Tänze vorgeführt.
Es hat das Erstaunen gegeben. Das war das einzige Gefühl, das wir bemerkt haben, das Erstaunen. Keine Feindseligkeit. Die Leute, die vielleicht feindselig waren, haben sich nicht gezeigt. Was sicher auch mit Jimmys Charme zusammenhing. Und wir haben uns auch nicht so verhalten, dass ein Streit hätte entstehen können. Vielleicht behaupten das andere, aber einen Streit hat es nicht gegeben, sicher nicht. Wir haben uns mit den Dorfbewohnern abgegeben, haben mit ihnen getrunken, haben uns mit ihnen unterhalten.
Die Landschaft wirkt bedrohlich, nach allen 4 Seiten türmen sich die Berge. Dazu Eis und Schnee, soweit das Auge reicht. In dieser weißen Wüste bewegen sich die Männer, Frauen und Kinder den ganzen Tag. Manchmal an Sonntagnachmittagen laufen sie Ski. Die ganze Woche lang sieht man Jungen und junge Männer Schnee von den Dächern schaufeln oder mit Schlitten Holz aus dem Walde holen.
Im Leukerbad des Jahres 1952 hat es 1 oder 2 Personen gegeben, die einen Beruf ausgeübt haben. Es hat zum Beispiel einen Schreiner oder einen Elektriker gegeben. Ein paar wenige haben in der Hotellerie gearbeitet. Die anderen waren alle sehr gute Bauern. Ich habe sie bewundert. Sie haben mit einer Kuh oder mit 2 Kühen gelebt. Ganz einfach haben die gelebt. Da muss man sich nicht wundern, dass die Anwesenheit, das Vorstellungsvermögen der Leukerbadner irgendwie überstiegen hat.
ein Zufluchtsort.
Ein Zufluchtsort.
Ein Zufluchtsort.
Il disait, et je l'ai souvent entendu dire, que s'il était resté à New York, il n'aurait pas survécu.
Jimmy hat oft gesagt, und ich habe es ja selber gehört, dass er in New York nicht überlebt hätte. Er hätte das rassistische Klima, das damals in New York sehr ausgeprägt war, wohl nicht überlebt. Auch als ich 1954 nach New York gegangen bin, war das immer noch der Fall. Jetzt vielleicht weniger, das kann gut sein. Aber damals, vor mehr als 50 Jahren, war der Rassismus jederzeit und überall spürbar.
3 Jahre vor seinem ersten Besuch in Leukerbad hatte der 24-jährige James Baldwin New York verlassen. Ohne Kenntnisse weder von Frankreich noch von der französischen Sprache und mit nur $40 in der Tasche hatte er im November 1948 einen Ozeandampfer nach Paris bestiegen. Dort lebte zu jener Zeit sein Vorbild und sein Förderer, der afroamerikanische Schriftsteller Richard Wright.
Wir haben ihn nur bestaunt als Neger. Aber gar nicht gewusst, dass es so eine berühmte...
Zu Beginn haben wir gar nicht gewusst, wer das eigentlich war. Wir haben ihn nur bestaunt. Aber wir haben gar nicht gewusst, dass er so ein berühmter Schriftsteller war. Ich habe es erst von meinem Cousin erfahren. Erst dann haben wir herausgefunden, dass das ein ganz Bekannter war. Deshalb möchte ich auch dafür sorgen, dass man das Gässchen, das ihn zu seiner Wohnung geführt hat, James Baldwin Gasse nennt und ein Schild anbringt.
James Baldwin wuchs in Harlem auf. Seine Mutter war kurz vor seiner Geburt aus Maryland nach New York gekommen. Sie weigerte sich, Baldwin den Namen seines Vaters mitzuteilen. Als Baldwin 3 Jahre alt war, heiratete seine Mutter einen Baptistenprediger, der zu religiösem Fanatismus neigte. Mit ihm zog sie 8 weitere Kinder groß. Zu seinem Stiefvater hatte Baldwin ein äußerst angespanntes Verhältnis. Der Konflikt verschärfte sich, als James Baldwin mit 14 Jahren Jungprediger in der Gemeinde seines Stiefvaters wurde. Sein religiöses Engagement dauerte 3 Jahre. Mit 17 verließ er seine Familie, schlug sich unter anderem als Eisenbahnarbeiter in New Jersey durch und schloss die Highschool ab. Parallel dazu fing er an zu schreiben. 1946 veröffentlichte Baldwin seine erste Buchrezension und 1948, kurz vor seiner Ausreise nach Frankreich, erschien die Kurzgeschichte Sonny's Blues, die ihn in New York bekannt machte.
Mais il faut dire que Jimmy disait toujours, I'm a stranger.
Jimmy sagte immer, ich bin ein Fremder, wo immer ich auch bin. Wörtlich sagte er, I am a stranger, wherever I am. Er war ein Fremder, weil er ausgeschlossen war und ausgeschlossen wurde. Das war sein Fall in der Geschichte der USA.
James Baldwin hatte bereits über ein Jahr in Paris gelebt, als er in einem Bistro zufälligerweise mit Lucien Happersberger ins Gespräch kam. Für beide war Paris zu einem Zufluchtsort geworden. Happersberger hatte der Enge der Schweiz entkommen und in Paris als Maler Fuß fassen wollen. Baldwin hoffte, in Paris seine Identität zu finden. Eine Identität, die nicht länger von Rassismus und Unterdrückung geprägt wurde.
Als ich Baldwin zum ersten Mal gesehen habe, wurde ich sogleich neugierig. Ich wurde neugierig, weil er ein schwarzer Amerikaner war. Voilà. Und ich war weiß. Mir waren die Vorurteile, die ein weißer Amerikaner hatte, nicht bekannt. Auch waren mir die Vorurteile der Franzosen nicht bekannt. Ich war nicht Teil der französischen Geschichte. Ich hatte nicht mit den Kolonien gelebt, nicht mit den Algeriern, den Schwarzen. Ich kam aus der kleinen Schweiz. Wir waren Rassisten gegen die Deutschschweiz und die Romandie. So war es halt. Die Hautfarbe hat da keine Rolle gespielt. Es hat sich um einen geografischen Rassismus gehandelt. Aber dieser geografische Rassismus war für die Situation der Amerikaner in Paris nicht relevant.
Als Baldwin und Happersberger einander kennenlernten, hielten sich beide mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser. Baldwin verfasste vorwiegend Kritiken über schwarze Künstlerinnen und Künstler, die in Paris auftraten. Happersberger handelte auf dem Schwarzmarkt mit Zigaretten, was damals ein sehr lohnenswertes Geschäft war. Die Miete für sein Hotelzimmer, das umgerechnet 20 Schweizer Franken im Monat kostete, konnte er mühelos begleichen.
Baldwin hat sich für mich interessiert, weil ich in einem gewissen Sinn eine Art Jungfrau war. Ich hatte eine jungfräuliche Psyche. Das habe ich erst im Laufe der späteren Jahre herausgefunden, als ich über unsere Beziehung nachgedacht habe. Es war irgendwie merkwürdig. Es wurde auch viel Falsches über unsere Beziehung geschrieben. Ein junger Weißer mit einem 24, 25-jährigen Schwarzen. Vielleicht kann ich das Zustandekommen dieser merkwürdigen Freundschaft so beschreiben. Ich mit meiner Jungfräulichkeit, dem Rassismus gegenüber und mit meiner geografischen Neugier. Und dann die ganze Kultur dahinter. Ich, Schweizer, er, voilà. Man kann es so erklären. Und das hat ihn schließlich nach Leukerbad gebracht.
Zwischen Leukerbad und
Zwischen
Afrika.
Leukerbad und Afrika.
Zwischen Leukerbad und
Zwischen
Afrika.
Leukerbad und Afrika.
Alle die körperlichen Attribute eines Negers, die mir in Amerika einen ganz anderen und nahezu schon vergessenen Schmerz bereitet hatten, waren in den Augen der Dorfbewohner nichts weniger als wunderbar oder teuflisch. Einige meinten, mein Haar hätte die Farbe von Teer. Es hätte die Beschaffenheit von Draht oder von Baumwolle. Man schlug mir im Scherz vor, ich solle es lang wachsen lassen und als Wintermantel benutzen.
Was mich am meisten erstaunt hat, war, dass alles so gut gegangen ist. Dass es keine Probleme gegeben hat. Überhaupt keine Probleme. Ich hatte ja erwartet, dass die Dinge normal verlaufen und dass es keine Probleme geben würde. Das hatte natürlich mit Jimmys Persönlichkeit zu tun. Um ihn hatte ich keine Angst. Er war sehr intelligent, sehr aufnahmefähig, sehr charmant, sehr diplomatisch, sehr großzügig. Er hatte viele Qualitäten, die die Leukerbadner geschätzt haben. Er konnte gut urteilen. Er hatte eine große Erfahrung, was die Menschen betraf, besonders die Weißen. Und diese Weißen in Leukerbad, naiv und rein, wie sie halt waren, das war lustig für ihn.
Ich dachte an die Weißen, die zum ersten Mal in ein afrikanisches Dorf kamen und dort Fremde waren. Wie ich jetzt hier ein Fremder bin, und ich versuchte mir vorzustellen, wie die überraschten Eingeborenen das Haar der Fremden befühlten und ihre Hautfarbe bestaunten. Aber es ist ein großer Unterschied, ob man der erste Weiße ist, den die Afrikaner zu Gesicht bekommen, oder ob man der erste Schwarze ist, den die Weißen zu Gesicht bekommen. Der Weiße nimmt das Erstaunen als Huldigung entgegen, denn er ist gekommen, um die Eingeborenen, deren Minderwertigkeit von vornherein feststeht, zu unterwerfen und zu bekehren, während ich, ohne überhaupt an Eroberung zu denken, mich unter Menschen wiederfinde, deren Kultur auch mein Maßstab ist, die mich in gewisser Weise sogar geformt hat. Menschen, die mich mehr in Angst und Zorn versetzt haben, als sie jemals ahnen werden, und die trotzdem nicht einmal wissen, dass es mich gibt.
In Leukerbad fühlt sich Baldwin mehr denn je von der westlichen Kultur, in der er aufgewachsen ist und in der er lebt, ausgeschlossen.
Diese Menschen können unter dem Gesichtspunkt der Macht nirgends in der Welt Fremde sein. Im Grunde haben sie die moderne Welt erschaffen, auch wenn sie es nicht wissen. Der Ungebildetste unter ihnen ist auf eine Art, wie ich es nie sein kann, mit Dante verwandt, mit Shakespeare, Michelangelo, Aeschylus, Leonardo da Vinci, mit Rembrandt und Racine. Die Kathedrale von Chartres bedeutet ihnen etwas, was sie mir nicht bedeuten kann, und genauso verhielt es sich mit dem New York State Building, sollte einer von ihnen es jemals zu Gesicht bekommen. Aus ihren Kirchenliedern und Tänzen gingen Beethoven und Bach hervor. Nur wenige Jahrhunderte zurück und sie befinden sich auf dem Höhepunkt ihres Glanzes. Doch ich bin in Afrika und sehe die Eroberer ankommen. Anpassung und Ablehnung.
Anpassung und Ablehnung. Anpassung und Ablehnung.
Der schwarze Prediger war unser erster Revolutionär. Ja, das war er. Der erste Subversive. Er war derjenige, der aus allem einen Sinn machte. Er gab uns den Rat, uns mit der Sklaverei nicht zu versöhnen und sie niemals zu akzeptieren.
James Baldwins Großvater wuchs noch als Sklave auf. Obwohl die USA 1807 den Sklavenhandel verboten hatten, dauerte es bis zum 18. Dezember 1865, bis der 13. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten ratifiziert und die Sklaverei endgültig abgeschafft wurde. Damit endete formell jener Zustand, der seit 1619, als die ersten 20 Afrikaner auf einem holländischen Schiff in Jamestown, Virginia angekommen waren, andauerte.
Das Interesse an Stranger in the Village geht zweifellos auf Jimmys Kontakt mit der Bevölkerung zurück, wo es diese erstaunlichen Reaktionen gegeben hat. Er zitiert sie ja. Die Dorfbewohner, die Jimmy über das Haar fahren, die ihm empfehlen, das Haar wachsen zu lassen, bis daraus ein Mantel entsteht. Die Annahme, dass er sich nur von Bananen ernähren kann. Kurz und gut, das war eine Einstellung, die Jimmy dazu gebracht hat, sich mit dem Konzept des natürlichen Rassismus auseinanderzusetzen. Zu sagen, dass Jimmy Bananen essen solle, ist ja nicht gerade schön. Aber das zeigt ja, dass es bei den Weißen, auch wenn sie aus einem kleinen Dorf stammen, ungeheuerliche Vorurteile gibt. Und diese Vorurteile werden genährt von einer Kultur, die im Kern rassistisch ist. Denn die Beschreibungen dieser Menschen und die Argumente dieser Menschen sind alles andere als schmeichelhaft für einen schwarzen Mann. Ja, im Gegenteil.
Ja, ich habe ja gesagt, dass sich viele Leute gar nicht für ihn interessiert haben. Aber er hat sich bei manchen Leuten sehr beliebt gemacht, zum Beispiel bei uns. Bei mir oder meinen Kollegen. Das musste er doch als etwas Gutes empfinden, oder? Finde ich. Klar, dass er mit vielen Leuten im Dorf keinen Kontakt hatte, das stimmt schon. Aber im engen Kreis ist es ihm gelungen. Schade, dass er das nicht erwähnt hat. Dass er Kollegen gefunden hat, so wie uns. Das habe ich manchmal ein wenig vermisst.
Der Schwarze ist unablässig und mit allen Mitteln bemüht zu erreichen, dass der Weiße ihn nicht länger als eine exotische Rarität betrachtet, sondern ihn als ein menschliches Wesen anerkennt. Das ist ein sehr forciertes und schwieriges Unterfangen, denn hinter der Unbefangenheit des Weißen steckt sehr viel Willenskraft. Die meisten Menschen sind von Natur aus genauso wenig zum Nachdenken bereit, wie sie von Natur aus bösartig sind, und der Weiße hält eben den Schwarzen lieber in einem gewissen menschlichen Abstand zu sich, weil es so für ihn leichter ist, seine Arglosigkeit zu bewahren und gleichzeitig zu vermeiden, für Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden, die seine Vorfahren oder seine Nachbarn begangen haben. Die Schreibmaschine.
Die Schreibmaschine.
Die Schreibmaschine.
Wir haben im obersten Stockwerk des Chalets gewohnt. Jimmy hat vor allem in der Nacht gearbeitet. Er hat auf einer Schreibmaschine auf einem Holzboden geschrieben. Die Leute unter uns haben sich nie beschwert. Nie. Nur einmal wollten sie die Schreibmaschine sehen, weil sie eine solche Maschine noch nie gesehen hatten. Und so sind sie in unsere Wohnung gekommen und haben herausgefunden, was den Lärm verursacht hat.
Das Haus, in dem Baldwin wohnte, liegt im alten Dorfteil von Leukerbad, der die Burg genannt wird. Es liegt direkt hinter einem der größten Hotels Leukerbads, dem Maison Blanche. Ungefähr 5 Gehminuten vom alten Bahnhof, der heute als Kulturraum benutzt wird, und 2 Gehminuten vom Goethehaus entfernt. Kaum sei er im Bett gelegen, schreibt Goethe in sein Reisejournal, sei er von einem Heer blutrünstiger und hüpfender Insekten überfallen worden. Abgesehen davon zeigte sich Goethe aber tief beeindruckt von der Landschaft. Und der kurze Aufenthalt in Leukerbad verlief ganz zu seiner Zufriedenheit.
Manche Sachen hat er sicher übertrieben. Der Baldwin, ja, dass er vielleicht zu primitiv leben musste. Das hat er vielleicht ein wenig übertrieben. Ich meine, ja, es war ein altes Haus, aber heizen konnte man ja. Und fließendes Wasser oder ein Bad hat es in anderen Häusern auch nicht gegeben.
Stellen Sie sich vor, Sie wurden in Harlem geboren. Sie nehmen die Untergrundbahn und fahren in die Stadt. Alles, das ihn umgibt, zeigt ihm, dass es nicht seine Welt ist. Gefühlsmäßig ist er ein Fremder und das von klein auf. Und dann ein Fremder in Leukerbad. Es war der perfekte Ort, um sich vollkommen fremd zu fühlen. Die Berge waren weiß.
Jesus Christ, they were white, baby. No questions about that.
Ja, gewisse Leute hat es gehabt, die hätte das auch wirklich interessiert.
Viele Leukerbadner haben sich für die Anwesenheit von Baldwin überhaupt nicht interessiert. Das muss ich auch sagen.
Das wird andere kommen.
Aber es hat auch andere gegeben. Zum Beispiel eine Frau, die neben dem Haus, in dem sich Baldwin aufgehalten hat, gelebt hat.
Die hat gesehen, ja.
Ja, der Neger in dem Haus von Lucien Happersberger.
Der Neger da in dem.
Da müsse man dann sicher schauen gehen. Da müsse man dann sicher die Leintücher waschen, weil er ein Schwarzer ist.
Sicher glimmt er her waschen, weil er schwarz ist. Die hat das gesehen.
I was born and raised in the church and perhaps I was inoculated against that because
ich wurde religiös geboren und erzogen und vielleicht war ich deswegen gegen alle Arten von Gruppierungen immun. Seit ich die Kirche verließ, bin ich nie mehr irgendwas beigetreten. Ich misstraue allen Verallgemeinerungen, ich misstraue allen Evangelien, allen Grundsätzen. Leute, die sich unter einem Motto zusammenschließen, fürchten sich vor irgendwas zu Tode. Das ist doch kein Leben, das ist die dunkle Seite. Das ist nichts Neues. Ich verließ die Kirche und wandte mich der Linken zu. Mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit. Mit 20 war ich trotz Christ und mit 22 trat ich wieder aus.
Eine Dorftradition. Leukerbad mit seinem Schonklima in geschützter Lage ist doch der idyllische Erdenfleck der ausgeprägten und doch so glücklichen Gegensätze. Felsentürme, von Bächen und Schneestürzen und Schluchten tief gefurcht, erheben sich senkrecht bis zum blauen Himmel. Schnelle Gämsen und rassige Steinböcke tummeln sich in ganzen Rudeln auf den blühenden und grünenden Wiesen. So steht es in der 1986 erschienenen Leukerbadner Dorfchronik. Verfasst wurde sie von Johannes Maria Salzmann, der von 1945 bis 1966 für die Kirchgemeinde verantwortlich war. Wie es sich für einen katholischen Pfarrer gehörte, war er dafür verantwortlich, dass im Februar das Fastenopfer eingezogen wurde.
Ich habe Baldwin auch am schmutzigen Donnerstag erlebt. Das war herrlich. Baldwin war auf dem Dorfplatz. Es hat einen Umzug gegeben. Die Schüler waren verkleidet und haben Masken getragen. Baldwin hat zugeschaut und hat übers ganze Gesicht gestrahlt. Und eine Kinderschar um ihn.
Kinder sind viel auf den Platz gegangen und da ist der Robo abgekommen und hat mit ihnen da gespielt. Das ist mir in Erinnerung geblieben.
Gibt es einen Brauch? Ich höre, dass es ihn in vielen Dörfern gibt, Eingeborene aus Afrika zu kaufen, um sie zum Christentum zu bekehren. Das ganze Jahr über steht in der Kirche ein kleiner Kasten mit einem Geldschlitz, den eine schwarze Figur schmückt, und in den Schlitz stecken die Dorfbewohner ihre Frankenstücke. Während des Karneval, der der Fastenzeit vorausgeht, malen sich zwei Dorfkinder ihr Gesicht schwarz an und stülpen sich abenteuerliche Rosshaarperücken auf ihre blonden Köpfe. In dieser Verkleidung erbetteln sie von den Dorfbewohnern Geld für die Missionare in Afrika.
Etwas war ganz gelungen gewesen.
Besonders lustig waren die Mädchen von der Schule. Die hatten so eine Kasse mit einem Neger drauf. Durch einen Schlitz konnte man ein Geldstück hineinwerfen. So haben sie früher Geld gesammelt für die Neger. Und Baldwin hat zugeschaut, wie man dort Geld hineinwarf. Und das Negerlein hat mit dem Kopf genickt und sich bedankt. Baldwin hat übers ganze Gesicht gestrahlt. und er hat sich sehr darüber gefreut.
Il avait l'histoire et le besoin d'étudier.
Von seiner Geschichte her hatte Jimmy das Bedürfnis, Leute zu studieren.
Le dit d'ailleurs tout le temps, I am watching the white man.
Er sagte immer,
the white man, he doesn't watch me, he's the master.
Das ist der Schlüssel.
Ça c'est une clé même de la relation entre hommes et blancs.
Das hat er in Leukerbad sicher auch getan. Er hat sie beobachtet, um sie zu verstehen.
Aus dem Kasten in der Kirche und mit Hilfe der schwarz angemalten Kinder kaufte das Dorf im letzten Jahr 6 oder 8 Eingeborene aus Afrika. Das berichtete mir voller Stolz die Frau des Bistrobesitzers und ich gab mir Mühe, Erstaunen und Freude über die Besorgtheit zu zeigen, die das Dorf den Seelen der Schwarzen erwies. Die Frau des Bistrobesitzers strahlte vor Freude, die sehr viel ehrlicher war als meine eigene, und sie schien zu glauben, dass ich jetzt, wenn ich an die Seelen von mindestens 6 meiner Landsleute dachte, erleichtert aufatmen könnte.
Yeah, because you see, I think, I don't mean to be romantic, but I know.
Ich möchte nicht dramatisch wirken, aber ich kenne den Preis, den jede Generation bezahlen muss.
In each generation.
Jungs und Mädchen wie ich. Für jeden Jimmy Baldwin gibt es eine Menge Leichen. Eine Menge Leute, die zugrunde gegangen sind.
A whole lot of corpses. A whole lot of people who went under.
Ein Abgrund.
Ein Abgrund. Ein paar Jahre nach Baldwins Abreise erfüllt sich für Lorenz Posser ein Kindertraum. Er kam in die Schweizer Skinationalmannschaft und wurde 5-mal Schweizer Meister. 1958 nahm er an der Weltmeisterschaft in Finnland teil und 1960 an den Olympischen Spielen in Squaw Valley. Einen besseren Skilehrer hätte Baldwin kaum finden können.
Ich habe beispielsweise gesagt, dass ich heute in diesem Dorf noch genauso ein Fremder bin wie im ersten Sommer. Aber das ist nicht ganz richtig. Die Dorfbewohner staunen jetzt weniger über die Beschaffenheit meines Haares und möchten eher mehr über mich selber wissen. Und dass sich die Neugier jetzt auf einer anderen Ebene bewegt, spiegelt sich in ihren Augen. Manche Männer trinken mir zu und schlagen mir vor, Skilaufen zu lernen. Zum Teil nehme ich an, weil sie sich nicht vorstellen können, wie ich auf Skiern aussehen würde. Und sie wollen wissen, ob ich verheiratet bin, und sie fragen mich nach meinem Metier.
Ja, weil er hat uns bestaunt.
Baldwin hat uns bestaunt, wenn wir Ski gefahren sind. Er hat uns zugeschaut und hatte Spaß daran. Und ich habe gedacht, das könnte doch auch was für ihn sein. Aber es war nichts für ihn.
So wenig, dass das Walzer für ihn war.
Es klafft ein fürchterlicher Abgrund zwischen den Straßen dieses Dorfes und den Straßen der Stadt, in der ich geboren wurde. Zwischen den Kindern, die heute Neger schreien, und denen, die gestern Nigger schrien. Dieser Abgrund heißt Erfahrung, die amerikanische Erfahrung. Die Laute, die heute hinter mir ausgestoßen werden, sind vor allem ein Ausdruck des Erstaunens. Ich bin ein Fremder, und derselbe Laut, in Amerika in die Luft geschleudert, drückt den Aufruhr aus, den mein Vorhandensein in der amerikanischen Seele verursacht hat.
Anfang der 50er Jahre lebten 15 Millionen Afroamerikaner in den USA. Das waren 9,8% der Gesamtbevölkerung. 100 Jahre zuvor lebten 3,6 Millionen Afroamerikaner in den USA. Das waren 15,7% der Gesamtbevölkerung. 88% von ihnen waren Sklaven.
Dieses Dorf macht mir eins wieder deutlich. Es hat einen Tag gegeben, einen gar nicht allzu fernen Tag, da die Amerikaner noch kaum Amerikaner waren, sondern unzufriedene Europäer, die sich einem großen, noch nicht eroberten Kontinent gegenüber sahen und dass sie vielleicht zufällig auf einen Marktplatz gerieten, zum ersten Mal schwarze Menschen sahen. Was für ein Schock dieser Anblick bewirkt haben muss, beweist die Eile, in der entschieden wurde, diese schwarzen Menschen nicht für wirkliche Menschen, sondern für Vieh zu halten.
La suprématie des Blancs existe toujours.
Die Vorherrschaft der Weißen existiert immer noch. Aber wenn sie früher noch unbestritten und scheinbar unumstößlich war, so wird sie heute in Frage gestellt. Ist relativ. Man könnte sagen, sie ist angeschlagen, beschädigt. Aber sie ist immer noch da. Ich glaube, es wird noch ein, zwei Jahrhunderte dauern, bis die Autorität irgendwie hybrider wird. Ich sehe das auch an mir selber. Ich wurde hier geboren, in diesem weißen Land. Ich habe manchmal auch Reaktionen, Gedanken, die von der scheinbaren Überlegenheit der Weißen kommen. Das stelle ich sogar bei mir fest. Als ich aber von New York, wo ich viel Zeit mit Schwarzen verbracht habe, zurückgekommen bin, war ich mir sehr bewusst, wenn im Radio oder im Fernseher rassistische, ungewollt rassistische Kommentare zu hören waren.
Die Frage nach der Identität ist eine sehr belastete Frage. Bei der Frage nach der Identität geht es um mehr als um die Frage, wer Jimmy Baldwin um Jimmy Baldwins Willen ist. Das wäre zu egozentrisch und zu steril. Es geht darum, herauszufinden, was einen mit anderen Menschen verbindet. Und eines der Dinge, die uns mit den anderen verbinden, sind unsere Leiden. Ich denke, dass die Menschen, die sich vor dem Leiden fürchten, versteckt leiden, weil sie nie zu leben gelernt haben.
Die Symbole der Schweiz. Die Symbole der Schweiz.
Die Symbole der Schweiz.
Ich sage mir immer, was wollten wir machen ohne die ganzen Ausländer? Früher haben die Italiener gekommen sind, wo ich...
Ich sage mir immer, was würden wir ohne Ausländer machen? Früher sind die Italiener gekommen und haben uns geholfen mit dem großen Bauboom und dem Zeug. Und heute in der Hotellerie haben wir viele Jugoslawen und auch andere. Deutsche. Und wir müssen eigentlich froh sein, dass sie da sind. Weil viele Schweizer wollen ja nicht in der Hotellerie arbeiten.
Das ist schon so.
Und darum muss man die Leute auch akzeptieren. Und klar muss man gewisse Regeln schaffen, damit nicht alle kommen.
Anfang der 50er Jahre lebten 4,7 Millionen Menschen in der Schweiz. 6,1% von ihnen waren Ausländer. Dann veränderte der wirtschaftliche Aufschwung die Struktur der schweizerischen Bevölkerung nachhaltig. Bis 1970 stieg der Ausländeranteil auf 17%. Das führte zu sozialen und politischen Spannungen, die in der Volksabstimmung vom 7. Juni 1970 der sogenannten Schwarzenbach-Initiative gipfelten.
Je dois dire que Jimmy avait une attitude très...
Ich muss sagen, dass Jimmy bezüglich der Schweiz eine sehr kritische Einstellung hatte. Für ihn hat die Schweiz aus verschiedenen Symbolen bestanden. Das waren die Banken, also das Geld, das Weiße, ihre Geschichte. Es gab keine Araber und so weiter, keine Schwarzen. Das hat er kritisiert, denn er hat an das Böse des Geldes geglaubt, so war er. Das Gute und das Schlechte, solche Begriffe waren ihm wichtig.
Die Schwarzenbach-Initiative wollte den Anteil der ausländischen Bevölkerung auf 10% beschränken. Wäre sie angenommen worden, hätten 300.000 Ausländer innerhalb von 4 Jahren die Schweiz verlassen müssen. Bei einer Rekordstimmbeteiligung von 75% wurde die Initiative mit 54% abgelehnt. In 7 Kantonen gab es jedoch eine Ja-Mehrheit. Verantwortlich für die Initiative war James Schwarzenbach, Parteivorsitzender der Republikanischen Partei der Schweiz und Nationalrat von 1967 bis 1978. Schwarzenbachs Sekretär war Ulrich Schlür, heute Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei, kurz SVP. Im Herbst 2009 jubelte Ulrich Schlür, als die Schweizerinnen und Schweizer die Anti-Minarett-Initiative, dessen Komitee er anführte, mit 57,5% annahmen.
Ja, das eigentlich gar nicht in der heutigen Zeit passt.
Baldwin würde dazu sagen, dass das gar nicht in die heutige Zeit passt.
Jeder hat da seine Vorstellung, seine Religion und soll dich.
Ich finde, jeder hat seine Vorstellung, seine Religion und soll die ausleben können. Und dass man da Vorschriften macht und so Zeug. Damit bin ich nicht ganz einverstanden.
Das ist ja grauenhaft, sie hat mich gedacht.
Wenn man an die Minarett-Dings, die Plakate denkt, die gemacht haben. Das war doch grauenhaft. Das war doch gar nicht nötig.
Oder?
Oder gehen Sie doch mal nach Italien. Da hagelt es ja nur so von Kirchen. Wenn Sie jetzt noch ein Minarett mehr gebaut hätten, also so schlimm wäre das doch sicher nicht gemacht,
dass es so schlimm wäre, das immer nicht gesehen.
Das Wahlplakat, das die SVP für die Anti-Minarett-Initiative einsetzte, wurde in der Folge von verschiedenen europäischen Parteien leicht variiert übernommen. So zum Beispiel von der rechtsextremen Front National in Frankreich und der rechtsradikalen British National Party. Im Vordergrund steht eine schwarz verhüllte Frau. Hinter ihr ragen schwarz eingefärbte Minarette wie Raketen auf der jeweiligen Landesflagge in die Höhe. Auch das Wahlplakat der Volksinitiative für die Ausschaffung krimineller Ausländer, auf dem weiße Schweizer Schafe ein schwarzes Schaf mit Fußtritten aus dem Land vertreiben, stieß in rechtsextremen Kreisen Europas auf großes Echo. So zum Beispiel bei der NPD in Hessen.
Europas schwarze Besitztümer blieben und bleiben in Europas Kolonien. Und aus dieser Entfernung bedeuten sie für die Persönlichkeit des Europäers nicht die geringste Bedrohung. Wenn sie für das europäische Gewissen je zu einem Problem wurden, so war es eins, das beruhigend abstrakt blieb. Für Europa existierte der Schwarze als Mensch nicht. Aber in Amerika gehörte er selbst als Sklave zu einem festen Bestandteil des gesellschaftlichen Gefüges, und kein Amerikaner konnte es umgehen, Stellung zu beziehen.
Die Abreise.
But you see, I think there's much more to me, for example.
In mir ist viel mehr, als ich jemals befreien konnte. Man muss seine Arbeit machen, das stimmt, aber die könnte viel größer, viel freier sein. Sehr vieles, was ich als Schriftsteller getan habe, hätte ich wohl nicht tun müssen, wenn die Welt eine andere gewesen wäre. Ich will mich nicht beklagen, ich bin stolz und fühle mich privilegiert, einen Beitrag geleistet zu haben.
Am 26. Februar 1952 reiste James Baldwin aus Leukerbad ab. Im Koffer hatte er seinen ersten Roman »Go Tell It on the Mountain« und den Essay Stranger in the Village.
Jetzt natürlich nachher, wenn er weggegangen ist.
Nach Baldwins Abreise hatte ich keinen großen Kontakt mit ihm. Aber mein Cousin,
Mario Possa, hat er geheißen. Der ist Professor, sein Kollege und Brief.
Der war auch so fasziniert von seinen Büchern. Der hat mit ihm Kontakt aufgenommen. Und der James Baldwin hat ihm auch geschrieben.
Ich finde, das ist so schade, dass man die Briefe nicht mehr hat. Er ist gestorben.
Und seine Kinder haben alles vernichtet.
Natürlich das alles vernichtet oder weiß ich was. Das finde ich einfach schade.
Der schwarze Amerikaner ist vielleicht der einzige Schwarze in der Welt, dessen Verhältnis zum Weißen schrecklicher, komplizierter und bedeutungsvoller ist als das Verhältnis des grausam Versklavten zu dem jeweiligen Sklavenhalter. Sein Überleben war davon abhängig und seine Entwicklung hängt davon ab, ob er es versteht, seine besondere Stellung in der westlichen Welt zu seinem eigenen Vorteil und vielleicht zum großen Vorteil der Welt zu verwandeln. Die Zeit ist gekommen, da man einsehen muss, dass das Drama, das sich auf dem amerikanischen Kontinent zwischen den Rassen abspielt, nicht nur einen neuen Schwarzen hervorgebracht hat, es hat auch einen neuen Weißen hervorgebracht.
Ein paar Wochen nachdem Baldwin das Romanmanuskript abgeschickt hatte, erhielt er eine Nachricht aus New York. Der Verleger Alfred A. Knopf wollte sich mit ihm treffen. Da Baldwin zu wenig Geld für die Überfahrt hatte, kontaktierte er Marlon Brando, den er seit seiner Kindheit in New York kannte, und bat ihn um Geld. Es kommt zu einem ersten Treffen mit dem Verleger. Im kommenden Jahr erscheint der Roman und macht James Baldwin zu einer der wichtigsten afroamerikanischen Stimmen des 20. Jahrhunderts. Letzte Bemerkung.
Ja, der kommt sehr gut, findest du noch?
Ah ja, ich würde ihm sagen, erinnerst du dich noch? Erinnerst du dich an damals in der Alpina Bar?
Und wo wir am Abend über tanzen, das könnte man sagen.
Wo du immer den Aperitif eingenommen hast und wo wir am Abend getanzt haben. Auf Französisch würde ich ihm sagen,
c'était formidable.
Ja, in Leukerbad.
Was wird immer passieren? Les bons souvenirs.
Und dann sausen wir direkt ins warme Bad.
Und ach, sausen wir direkt ins warme Bad. Ach, du weißt nicht, wie gut es tut für schlanke Rückenflur. Drum kommt nach Leukerbad.
Wie ein Schaf in der Wüste. Als James Baldwin die Schweiz besuchte. Ein Feature von Michael Staufer und Rolf Herrmann. Mit Susanne Marie Vrage, Urs Jucker, Michael Hasenfuß und Michael Rath. Ton und Technik Wolfgang Rhein. Musik und Regie Michael Staufer. Eine Produktion des SWR 2011.
Wir fahren durch den tiefen Pulverschnee, juhe, ayuhu, fahren durch den tiefen Pulverschnee. Ski, heil! Ski, heil! Ski, heil! Ski, heil!
Nächste Woche wenden wir uns im Rahmen der Passage 2 wieder einmal der Lyrik zu. Literaturredaktor Felix Schneider wirft zusammen mit seinen Gästen einen Blick in die jüngsten Neuerscheinungen auf dem Markt der Poesie. Dies Freitagabend in einer Woche und in der Wiederholung um 15 Uhr am Sonntagnachmittag hier auf DRS2.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.